Ja, Shalom. Grüße euch alle mit einem lieben Gruß aus Israel. Morgen geht's zurück. War jetzt ein paar Tage hier in Deutschland. Aber ich freue mich auch wieder zurück zu meiner Familie zu gehen. Bin viel unterwegs. Aber ich komme natürlich auch gerne. Aber ich fahre auch immer gerne zurück. Das ist ein wichtiger Dienst. Und ich freue mich auch, so viele bekannte Gesichter zu sehen und fröhliche Gesichter. Ja, man sagt ja im Gottesdienst Sonntagmorgen, dann musste man ja fröhlich sein. Ne? Aber ja, ist doch richtig. Ist doch was ganz Besonderes, wenn man einmal jede Woche hier in Gottesdienst sich versammeln kann und unseren Herrn Jesus loben und preisen kann mit allen zusammen. Das sollen wir nicht nur am Sonntag machen, das sollen wir die ganze Woche machen. Amen. Auf alle Fälle, ich hoffe, ich sehe hier auch viele Israel-Freunde oder vielleicht werdende Israel-Freunde. Und vielleicht für die, die sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche, das kommt daher, weil ich bin in Deutschland geboren. Und als ich 11 Jahre war, haben meine Eltern mich eingepackt und sind nach Israel eingewandert und von Deutschland ausgewandert. Das war schon viele Jahre her. Das war 1978, da lebten einige noch gar nicht. Und jetzt wisst ihr auch, wie alt ich bin. Und vor 17 Jahren haben wir auch eine messianische Gemeinde gegründet. Also erstmal ging das los. Wir sind da aufgewachsen in Israel mit 11 Jahren. Nachher, wie jeder Israeli, wir müssen 3 Jahre zur israelischen Armee. Ich habe 3 Jahre bei der israelischen Marine gedient, in einer Sondereinheit. Und also die Männer müssen 3 Jahre, die Frauen 2. Und jetzt wird es auch verändert. Die Männer brauchen jetzt nur noch 2,8 und demnächst die Frauen 2,5. Das machen wir den Frauen zuliebe. Sie wollen ja immer gleichberechtigt werden. Und in 2 Jahren werden beide 2,5 Jahre dienen. Das war kein Scherz. Das ist wirklich der Grund, warum wir das machen. So sind wir Männer in Israel. Ja? Könnt ihr mal was lernen? Naja, auf alle Fälle, bis vor einigen Jahren musste ich auch dort noch zum Reservedienst. Das ist in Israel üblich, dass man jedes Jahr nach diesen 3 Jahren noch 3, 4 Wochen zum Reservedienst muss. Und da bin ich jetzt auch schon zu alt dafür. Ist auch gut, alt zu werden, ne? Da brauche ich nicht mehr hin. Aber dafür ist jetzt ich habe 4 Kinder. Meine älteste Tochter dient schon 1,5 Jahre in der Armee. Ihre Basis befindet sich an der nördlichen Grenze von Gazastreifen, also nicht innerhalb Gazastreifen, außerhalb. Und wenn wir nicht mehr hingehen müssen, dann gehen eben unsere Kinder. Und glaubt mir, das tun wir nicht aus Langeweile, das tun wir nicht, weil wir gerne Rambo spielen, das tun wir, weil wir einfach umzingelt sind mit so vielen lieben, freundlichen Nachbarstaaten. Da bleibt uns nichts anderes übrig. Da müssen wir ständig etwas tun, um uns zu verteidigen. Die Nachbarstaaten von der Bevölkerung sind 350 Mal mehr als wir. Also wenn 7,5 Millionen Juden in Israel leben, dann gibt es fast 400 Millionen Araber um uns herum und da muss man ständig für Sicherheit sorgen. Ja, wir haben vor 17 Jahren auch eine messianische Gemeinde gegründet in Maale Adumim, in einer jüdischen Siedlung und das befindet sich also mitten in der Wüste, im judäischen Gebirge, zwischen Jerusalem und dem Toten Meer. Dort existiert eine Gemeinde, die haben wir mittlerweile auch abgegeben. Meine Frau und ich, wir sind Pioniere, wir bauen gerne was auf und dann fragen wir den Herrn, wie geht's weiter? Und er hat auch immer neue Ideen für uns. Dann geht es auch wirklich weiter. Und eins möchte ich Ihnen voraussagen. Wenn wir Israel-Freunde sind, ich hoffe, ihr seid das, und wenn nicht, dann könnt ihr es heute werden. Aber das heißt nicht, dass ihr Araber oder Palästinenser Feinde sein müsst. Aber manche Israel-Freunde machen hier den Fehler und meinen, wenn ich die Juden oder Israel lieb habe oder für Israel bin, dann muss ich gegen die Palästinenser oder gegen die Araber sein. Das muss nicht so sein, das darf nicht so sein, das ist nicht biblisch und das ist auch nicht christlich. Amen?
Amen.
Denn Gott hat auch einen Heilsplan für die Araber. Und er hat die Palästinenser sogar genauso lieb wie uns Juden. Wisst ihr das? Er hat uns Juden zwar auserwählt als sein Volk, aber er hat uns deswegen keinen Millimeter mehr lieb als die Araber. Auch wenn sie uns momentan noch ein bisschen ärgern. Er hat uns alle gleich lieb. Weil wir wurden auserwählt, nicht weil er uns lieber hatte, sondern wir wurden auserwählt, weil er ein Werkzeug brauchte. Auserwählt aus einem Werkzeugkasten. Gott hat gesagt, ich brauche ein Werkzeug, um meine wichtigste Botschaft von Israel aus in die ganze Welt zu verbreiten. Und er hat sich ausgerechnet noch dieses kleine Völkchen Israel auserwählt. Also von diesem ganzen Werkzeugkasten. Ich hatte mir einen Hammer ausgesucht. Ausgerechnet diesen kleinen, krummen Schraubenzieher Israel. Du halsstarriges Volk, du bist ein widerspenstiges Volk, du geringstes Volk aller Völker. Das ist Gott bezeichnet und so. Und ausgerechnet diesen kleinen, krummen, schwierigen Schraubenzieher hat Gott sich auserwählt, um seine wichtigste Botschaft in die ganze Welt zu verbreiten. Das ist das, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Nicht auserwählt, weil wir besser sind, nicht weil Gott uns lieber hat und es recht nicht, weil wir es verdient haben. Und das müssen wir richtig verstehen. Und dann können wir auch verstehen, warum Gott uns alle gleich lieb hat. Gott hat uns zwar Liebe zugerufen in seinem Wort, aber es nicht gesagt. Also wenn ich einer meiner vier Kinder zu mir rufe und ich sage ihm, ich habe dich lieb, das sagt er überhaupt nicht, dass ich die restlichen drei Kinder weniger liebe. Stimmt's? Und so, wenn Gott uns Liebe zuruft in seinem Wort, heißt das ja überhaupt nicht, dass er die restliche Nation weniger lieb hat. Und deswegen müssen wir das richtig verstehen. Und wenn wir Israel lieb haben und Israel Freunde sind, dann dürfen wir keine Araberfeinde sein. Und ich habe auch selbst auch sehr viele Palästinenser als gute Freunde, Araber, die bei mir ein- und ausgehen und ich bei ihnen auch. Und wir sind gut befreundet. Und das ist auch gut so. Das wollte ich einfach mal klarstellen von vornherein. Und nächstes Jahr sind wir 70 Jahre alt. Nicht ich, aber der Stadt Israel. Wenn wir da so ein bisschen. Und von den 14,4 Millionen Juden, die es weltweit gibt, momentan, das ist der aktuelle Stand, leben schon 43% aller Juden in Israel. Bei der Staatsgründung Israels waren es 6%. Jetzt sind es 43%. Und jedes Jahr kommen mehr und mehr, also mal mehr, mal weniger, je nach Situation im Ausland. Letztes Jahr kamen 30.000 Juden zurück, sind eingewandert, sind eingezogen nach Israel. Und so sehen wir in Israel, dass sich Gottes Wort erfüllt. Gott hat das verheißen in seinem Wort. Und das sehen wir, passiert vor unseren Augen. Und es kommen immer mehr und mehr. Jetzt sind schon fast 50%, also fast die Hälfte der Juden leben schon in Israel. Und wir sind gerade mal 70 Jahre dort. Ich bin von Beruf aus Geschäftsmann. Also die Vortragsreisen, die ich einmal eine Woche im Monat mache, hier im deutschsprachigen Raum, das mache ich nicht als Beruf, davon lebe ich nicht, das mache ich als Berufung, dazu hat Gott mich berufen. Das habe ich viele Jahre für die christliche Botschaft gemacht und jetzt mache ich das selbstständig. Und ist ja egal, unter welchem Dach ich das mache, Hauptsache ich verfolge Gottes Berufung für mich. Aber die drei Wochen, wo ich dann zu Hause bin, bin ich Geschäftsmann, versuche Geschäfte zu machen. Und Import, Export, Immobilien und verschiedene Sachen. Und damit bringe ich das Brot mit Gottes Hilfe, lege ich das auf den Tisch. Und deswegen, meine ganze Denkweise ist geschäftlich. Ich denke sehr geschäftlich. Und deswegen habe ich hier mal was aufgeschrieben und möchte mal, dass ihr mit mir jetzt mal ein bisschen geschäftlich denkt. Nur für ein paar Minuten. Ist zwar Sonntag, darf man sonst keine Geschäfte machen. Machen wir jetzt auch nicht, ist nur theoretisch, ja, dass ihr mitdenkt. So verstehe ich das, so kann ich das besser rüberbringen und ihr das besser verstehen. Nehmen wir mal an, ihr seid alle hier versammelt zu einem geschäftlichen Treffen. Ihr seid Unternehmer, ihr seid Investoren und ihr seid hier, ich habe euch eingeladen, um euch ein neues Projekt im Nahen Osten vorzustellen. Und ihr müsst euch überlegen, ob ihr da euer Vermögen investiert oder nicht. Und ich muss euch das versuchen, so schmackhaft wie möglich zu machen. Kann mir jemand ein Glas Wasser bringen? Sonst gibt es keine Geschäfte heute. Okay, aber wir müssen zurückdenken auf 70 Jahre zurück. Stellt euch vor, wir sitzen nicht heute hier, wir sitzen 70 Jahre zurück hier, ungefähr ein Jahr vor der Staatsgründung Israels. Und das würde sich dann ungefähr so anhören. Also, meine Lieben, Geschäftsleute und Unternehmer und Investoren. Nächstes Jahr, im Mai 1948, ach, danke schön, klasse. Nächstes Jahr, im Mai 1948, wird die Mandatszeit auf einem kleinen Stück Land im Nahen Osten enden. Das steht hier zum Angebot. Wir wollen an diesem Ort viele Millionen Menschen aus über 100 Nationen versammeln. Diese Menschen haben keine gemeinsame Kultur, nicht einmal haben sie eine gemeinsame Sprache, weil schon 2000 Jahre vergangen sind, seitdem sie das letzte Mal hier waren, als sie ihre Vorväter damals vertrieben wurden und weltweit verstreut wurden. Kaum einer von ihnen hat landwirtschaftliche
Erfahrungen, erst recht keine Erfahrungen in Staatsführung. Vielmehr leiden sie, viele von ihnen, an Traumata aus vergangenen Verfolgungsjahren. In diesem Land, schon ein paar Interessenten? Noch nicht? In diesem Land befinden sich keine nennenswerten Bodenschätze. Dafür gibt es ständig Wassermangel. Der Norden ist mit Sümpfen bedeckt, welche höchstwahrscheinlich zu Malaria führen werden. Und der Süden ist mit Wüsten bedeckt. Jetzt vielleicht? Noch nicht. Für die Europäer wird das Klima ziemlich schwierig zu ertragen sein. Und da wäre noch ein kleines Problem. Das Land ist von Millionen Feinden umgeben, die eigentlich nie Interesse an diesem Land zeigten, weil sie an unbegrenzte Geldressourcen verfügen. Aber sie werden so im Durchschnitt alle 10 Jahre versuchen, diese neuen Bewohner dieses Landes zu vernichten. Und dann werden die Bewohner ständig mit Terroranschlägen bedroht. Also, meine Damen und Herren, ich frage Sie, wer ist bereit, sein Vermögen in dieses fantastische Projekt zu investieren? Da. Einer. Sehr gut. So sah das aus vor 70 Jahren. So war die Situation vor 70 Jahren. Wer hätte das gedacht, dass alleine 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges es plötzlich wieder einen jüdischen Staat geben wird? Wer hätte das geahnt? Wer hätte es damals gesagt? Die hätten mich für verrückt erklärt. Alle dachten so, jetzt ist es aus mit dem jüdischen Volk. Und dann wird noch ein jüdischer Staat gegründet? Wer hätte das geahnt? Dass allein in 70 Jahren ein Volk, das gerade noch den Haus, also der Überrest des Holocaust, zurückkehrte nach Israel, in ein Land, in ein Sumpfland, in ein Wüstenland, und macht aus diesem Land ein Paradies, eine Start-up-Nation. Israel ist eine Start-up-Nation. USB-Sticks und Computer und Software und Intel und Chips und alles wird in Israel erfunden und entwickelt. Es gibt kaum Haushalte auf der Welt ohne Medikamente in Israel. Also ohne Medikamente made in Israel. 6.000 neue Patente werden jährlich von Israelis eingetragen. Jedes Jahr. Sind ständig am Denken, am Erfinden, am Überlegen. 10 Nobelpreisträger kamen aus Israel in den letzten 70 Jahren. Und wenn man dann bedenkt, davor war das ein Sumpfland, ein Wüstenland, ein Volk, was fast vernichtet worden ist, kam mager an in dieses Land und haben ein Paradies daraus gemacht. Eine Sprache, die 2000 Jahre ausgestorben war, die hebräische Sprache, wird plötzlich wieder von einem ganzen Volk gesprochen. So etwas geschah noch nie in der Geschichte. Und erst recht nicht nach 2000 Jahren, dass plötzlich ein Volk wieder eine Sprache nach 2000 Jahren gleich spricht wie damals. Also wenn das nicht genug Beweise sind, dass es einen Gott gibt, weiß ich nicht, was ich dir noch erzählen muss, erklären muss, warum es einen Gott gibt. Das ist doch ein klarer Beweis. Das ist kein Zufall, dass innerhalb 70 Jahren aus dieser Wüste ein Paradies geworden ist. In der Balfour-Deklaration vor 100 Jahren, 1917, erklärte sich Großbritannien einverstanden, in Palästina eine nationale Heimstätte des jüdischen Volkes zu errichten. In Palästina, damals hieß das noch Palästina, das Gebiet, das Land. Aber das, weil das Land Palästina hieß, heißt es nicht, dass dort ein palästinensisches Volk lebte. Das müssen wir richtig verstehen. Sondern dieses Land hieß so, weil ein böser Kaiser 135 nach Christus seine Berater zu sich gerufen hat und hat sie gefragt, nennt mir das Volk, das die Juden am meisten hassen. Und da kamen sie alle, Philister. Und Philister auf Latein heißt Palästina, Palästinenser. Und zum Ärgernis der Juden, die er so sehr hasste, nannte er dieses Land Palästina. Und seitdem war jeder, der dort lebte in diesem Land, ob Jude, Araber oder Christ, war ein Palästinenser. Das macht noch lange nicht alle Bewohner dort zu einem gleichen Volk. Und die Balfour-Deklaration vor 100 Jahren erklärte sich Großbritannien einverstanden, in diesem Palästina, was übrigens nicht nur das heutige Israel ist, sondern auch das heutige Jordanien, also diese beiden Flächen zusammen, das war das Palästina, wo die Briten das Mandat bekommen haben vom Völkerbund, dort eine nationale Heimstätte für das jüdische Volk zu errichten. Das bedeutet, sie waren die sogenannten Protektoraten. Sie sollten dieses Land verteidigen für die einmal rückkehrenden Juden. Damals zur Staatsgründung Israels 1948, ein paar Jahre vorher, ein paar Jahre nachher, in diesem Zeitraum sind alle Länder, Staaten im Nahen Osten gegründet worden. Und der Völkerbund hat das damals so gemacht, je nach ethnischer Abstammung, gleiche Sprache, gleiche Kultur, wurde dann ein Staat ausgemacht. Ob das Libanon, Irak, Syrien. Und wenn ihr die Grenzen seht im Nahen Osten, die haben alle so gerade Linien. Die haben es einfach mit den Linien, so diese Völkergruppe, die ist das. Und so wurde das aufgeteilt damals. Nur für dieses Palästina, das Volk war noch nicht zurück, das war noch nicht zu Hause. Und deswegen bekamen die Briten das Mandat, um als Protektoraten dieses Gebiet zu verwalten, zu verteidigen für die einmal rückkehrenden Juden. Dafür und sollte das bewahrt werden. Was geschah? Kurz, also ungefähr ein Jahr danach, übten die arabischen Anführer Druck auf die Briten und nicht später als einem Jahr haben die Briten all das, 76%, das ist das heutige Jordanien, abgegeben an die Araber. Und daraus wurde Jordanien gegründet. Das heutige Jordanien, das sind 76% der Fläche von dem eigentlichen Palästina. Also wenn die Palästinenser einen eigenen Staat haben, gründen möchten, also bitteschön, dann fangt in Jordanien an. Da habt ihr 76% von der Fläche, die eigentlich das Palästina ist. Wenn das wirklich der Grund ist. Wenn das wirklich das Ziel ist. Und ständig müssen wir uns anhören, in den Medien, in der Welt, wenn ich hier rumreise, dass wir auf palästinensischem Boden gebaut haben. Und dass wir Land gestohlen haben. Und deswegen fühlt sich jeder berechtigt, gegen Israel zu sein. Wir haben ja den Palästinensern das Land gestohlen. Und das möchte ich einfach einmal klarstellen, was ist hier eigentlich geschehen? Wer hat wem was gestohlen? Wie ist das gelaufen? Diese vielen palästinensischen Flüchtlinge, die herumlaufen mit einem Schlüssel, der angeblich von dem Haus war, wo sein Großvater drin gelebt hat. Ich habe auch so einen Schlüssel zu Hause, den kannst du in der Altstadt kaufen, in Israel. Und die laufen herum hier in Europa und zeigen überall den Schlüssel und schimpfen über Israel, beschuldigen Israel und sagen den Leuten, schaut mal, das ist der Schlüssel von dem Haus, woraus mein Großvater rausgetrieben wurde, vertrieben wurde und jetzt ist dort ein jüdischer Kibbutz gebaut und ich sehne mich eines Tages wieder zurück in meine Heimat. Und das schürt den Hass der Europäer, der Welt gegen die Juden, gegen die Israelis. Und so schon 70 Jahre laufen die herum mit dem Schlüssel und beschmutzen uns und beschuldigen uns und beschimpfen uns und die Welt kauft das und das schürt den Ärger und Hass gegen uns Juden. Aber diese palästinensischen Flüchtlinge, genau gesagt 90% der palästinensischen Flüchtlinge, wurden zu Flüchtlingen, ohne dass sie einen israelischen Soldaten gesehen haben. Sie wurden zu Flüchtlingen, weil ihre eigenen Brüder während des Unabhängigkeitskrieges 1948 Flugblätter verteilt haben, worauf stand, verlasst eure Dörfer, für 14 Tage, denn unsere Bomben können nicht unterscheiden zwischen Juden und Araber. Und deswegen haben sie den Schlüssel mitgenommen. Weil sie haben gedacht, so, den nehme ich mal mit, 14 Tage komme ich zurück, dann sind alle Juden liegen dann tot. Und mit dieser Hoffnung sind sie aus ihren Dörfern gegangen. Und sie haben, die können auch Mathematik, wir haben auch ausgerechnet, gegenüber jedem Juden standen 316 arabische ausgebildete Soldaten. Da braucht man kein großer Mathematiker zu sein, um herauszufinden, wer hier gewinnt und verliert. Tja, bei Gott gehen manche mathematischen Formeln anders aus. Und Gott hat uns Israelis den Sieg gegeben. Und jetzt waren die Palästinenser nun mal draußen. Und wagten es nicht, zurückzukehren, weil sie haben befürchtet, das wäre eine Falle. dass wir dann mit ihnen tun würden, was sie mit uns getan hätten, wäre der Fall umgekehrt. Obwohl ihnen angeboten wurde, zurückzukehren. Und so entstand das palästinensische Flüchtlingsproblem von den 90%. 10% der Palästinenser, die haben wir vertrieben. Ja, die haben wir vertrieben. Muss man zugeben. Aber nicht mit Massaker, nicht wie Sie es beschildern, sondern ich kenne da einige Generäle und Offiziere, die damals Offiziere waren beim Unabhängigkeitskrieg. Und während des Krieges gingen sie zu den Muftis der arabischen Dörfer, das waren die Bürgermeister von diesen arabischen Städten und Dörfern, die an der Grenze mit Ägypten waren. Und baten sie, das Dorf zusammenzureißen und dafür zu sorgen, dass sie nicht teilnehmen an dem Krieg gegen Israel. Und erst recht keine Minen legen gegen uns Israelis. Was taten sie? Sie haben doch Minen gelegt. Und dadurch sind viele Israelis damals ums Leben gekommen. Und deswegen wurden sie vertrieben. Weil sie doch Minen gelegt haben, Israelis umgebracht haben. Und dann mussten sie diese Dörfer verlassen, aber nicht, sie wurden nicht erschossen, nicht mit Massaker. Die israelische Armee hat ihnen sogar LKWs zur Verfügung gestellt, um ihre Sachen zu transportieren, aber sie mussten gehen. Und das waren ungefähr 10% von den ganzen palästinensischen Flüchtlingen. Aber die meisten, 90% von ihnen, sind geflohen mit der Hoffnung, sie haben den Schlüssel mitgenommen, und mit der Hoffnung, dass wir in 14 Tagen alle tot daliegen. Und so entstand das palästinensische Flüchtlingsproblem. Das waren damals ungefähr 450.000. Zur gleichen Zeit aber entstand noch ein Flüchtlingsproblem, von dem keiner mehr redet heute. Zur gleichen Zeit wurden 900.000, doppelt so viel, Juden in den arabischen Nachbarländern zu Flüchtlingen auch. Und sie nahmen keinen Schlüssel mit. Sie haben gar nicht daran gedacht, dass sie irgendwann mal zurückkommen. Sie mussten um ihr Leben fliehen. Die mussten alles stehen und liegen lassen. Weil sobald es offiziell wurde, jetzt haben die Juden einen Staat gegründet, wuchs der Hass der Araber gegen die Juden, die in ihren Ländern lebten, wurden verfolgt, vertrieben, und so kamen diese jüdischen Flüchtlinge, 900.000 von Marokko, von Jemen, vom Irak, von Ägypten, alle nach Israel, in den neu gegründeten jüdischen Staat. Diese 900.000 Juden aus den arabischen Ländern, die hätten heute auch herumlaufen können mit diesem Schlüssel aus Marokko, aus Jemen, und ständig die Araber beschmutzen und beschuldigen können, hier in der Welt, und Ansprüche haben können auf die Häuser, die sie verlassen mussten. So wie die Palästinenser es machen mit uns. Und was ist mit den 6 Millionen Juden aus Europa? Sie hätten auch herumlaufen können mit dem Schlüssel. Und was man ihnen weggenommen hat, auch zurückbeanspruchen können. Aber irgendwann muss man auch lernen, beiseite zu legen. Einen Strich zu machen. Und ich glaube, das war auch die Stärke Israels. Wir sind zurückgekommen in ein Land. Israel, die Juden, die den Holocaust überlebt haben, nahmen ihr Schicksal in die Hand, haben die Vergangenheit zurückgelassen und haben aus einem Nichts ein Paradies aufgebaut. Das hätten die Palästinenser genauso machen können. Das wünsche ich ihnen. Aber sie, die Palästinenser, was wurde im Gazastreifen entwickelt? Was wurde im Gazastreifen erfunden, aufgebaut? Obwohl sie so viel Gelder bekommen von der Welt. Ich spreche von 2,5 Milliarden Dollar pro Jahr geht an palästinensische Autorität. Von der ganzen Welt, nicht nur die arabischen Länder, auch sehr viel aus Europa, auch sehr viel aus Deutschland. Und was wurde mit diesen vielen Geldern aufgebaut im Gazastreifen? 2,5 Milliarden Dollar, da hätte ich ein Paradies aus Gaza gemacht. Und anstelle dessen wird dieses Geld investiert in Waffen, in Tunnels, die gebaut werden, um damit dadurch Terroristen durchzuschleusen, um Israelis zu töten, und werden Terroristenfamilien finanziert. Das heißt, ein Terrorist, der einen Juden umbringt, der versorgt finanziell damit seine ganze Familie. Dank der europäischen Geldern, amerikanischen Geldern, arabischen Geldern, das kommt von diesen 2,5 Milliarden Dollar, damit werden Terroristenfamilien finanziert. Und für so einen Palästinenser im Gazastreifen, die haben echt nicht viel zu verlieren. Leben ist nicht nett da. Ich würde da natürlich nicht leben. Kein Palästinenser, der unter uns Israelis lebt, würde mit einem Palästinenser im Gazastreifen tauschen. Auch nicht mit irgendeinem Araber in den Nachbarländern um Israel herum. Den Palästinensern unter uns Israelis geht es zigmal besser als jedem Araber in den arabischen Nachbarländern. Und erst recht im Gazastreifen. Also die ganze Sache mit der Zwei-Staaten-Lösung ist ein politischer Bluff. Das wollen die Palästinenser weniger als wir Juden. Die Politiker und die Anführer, die erwähnen das ständig, aber letztendlich der Araber und Palästinenser auf der Straße in Israel, der will das auf keinen Fall. Und so werden die Juden, wir hätten auch rumlaufen können mit dem Schlüssel von unseren Häusern in Jemen, in Polen und alle beschmutzen können und beschuldigen können. Aber das wünsche ich den Palästinensern auch, dass sie lernen. Also ich war gerade bei den Terroristen mit diesen Geldern, die sie bekommen, werden Terroristenfamilien finanziert. Und umso höher der Rang ist von dem Juden oder Israeli, der getötet wurde von den Terroristen, umso mehr bekommt die Familie. Wenn es ein Offizier ist, dann verdoppelt sich das Gehalt. Und dahin gehen die meisten Gelder heute. Also das mit den 72 Jungfrauen da oben, das haben die schon kapiert, dass es nicht so ist, wie man ihnen das viele Jahre vorgemacht hat. Aber irgendwie, das geht heute nur noch um Geld. Und die haben nichts zu verlieren. Es geht dort schlecht. Warum? Nicht, weil Israel so böse ist, sondern im Gazastreifen, weil sie mit diesen Geldern nichts entwickeln, nichts aufbauen, keine Zukunft haben. Und so ein junger Palästinenser, der hat nicht viel zu verlieren, wenn er das macht. Das Leben ist sowieso schlecht. Und wenn er sich in die Luft springt und damit ein paar Israelis tötet, damit garantiert er sich den Eintritt in den Paradies, laut des Islams. Im Islam, du kannst der beste, frommste Moslem sein, aber letztendlich, Allah steht vor am Tor des Paradieses und kann dir sagen, nein, du kommst nicht rein. Die einzige Garantie, die er dir den Eintritt in den Paradies, laut des Islams, garantiert, ist, wenn du Juden umbringst. Und wenn so ein junger Palästinenser nichts zu verlieren hat und hier tötet er mit einer Bombe ein paar Israelis, damit, das ist eine Win-Win-Situation für ihn. Auf der einen Seite garantiert er seinen Eintritt in den Paradies und auf der zweiten Seite wird er als Helden gefeiert, die Familie bekommt Finanzierung, Leben lang, er hängt als ein großes Plakat in den Schulen als Märtyrer. Und die kleinen Kinder, die wünschen sich einmal auch da zu hängen und als Märtyrer zu sein. Das ist heute der Grund, warum. Und das machen die mit den vielen Geldern. Und natürlich, ihre ganzen Gedanken, ihre ganze Energie stecken sie rein in das Falsche. Und ich wünsche den Palästinensern, dass sie lernen, auch mal beiseite zu legen. Das müssen wir auch. Wir müssen mal auch lernen, zu vergeben und zu vergessen. Dann haben wir Energie und Kraft und Motivation, etwas aufzubauen. Aber die Palästinenser, sie tragen uns das nach, versuchen uns zu vernichten, beschuldigen uns und die haben gar keine Zeit und keine Kraft, da etwas aufzubauen. Und das wünsche ich ihnen, dass sie es auch lernen, einfach mal, ob ihnen Unrecht angetan worden war oder nicht. Das müssen wir auch in unserem persönlichen Leben lernen. Sonst bleiben wir auf der Strecke, sonst kommen wir nicht weiter. Wenn du ständig nachträgst und jemanden nicht vergeben kannst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass du keinen geistlichen Durchbruch in deinem Leben findest. Und so auch hier, ich wünschte den Palästinensern, dass sie jetzt mal sagen würden, jetzt war das mal so, das vergesse ich. Wir Juden, wir hätten auch jedes Recht, uns in die Ecke zu setzen, zu schmollen und gegen die ganze Welt zu schimpfen, was man uns alles an Unrecht angetan hatte in den letzten 2000 Jahren. Und also hätten wir genügend Gründe, alle zu beschuldigen. Aber wenn wir das gemacht hätten, hätten wir nichts aufbauen können in diesem Wüstenland Israel. Was kein Zufall ist, dass wir da was aufgebaut haben, dass wir zurückgekommen sind nach Israel. Wisst ihr, es kommen momentan, ich habe es schon am Anfang gesagt, es sind schon 43% aller Juden zurückgekehrt nach Israel. Und es kommen ständig mehr. Und wenn wir weiter verfolgen den wachsenden Antisemitismus in Europa und auch in Amerika jetzt, dann kommen die nächsten Jahre immer mehr und mehr. Der Antisemitismus, der wächst enorm. Er versucht das natürlich immer alles so zu verschweigen, nicht zu erwähnen, aber er wächst enorm. Und er führt unter anderem auch dazu, dass Juden wieder zurückkehren, so wie Gott es verheißen hat. Sie werden einmal alle zu kommen nach Israel. Aber wisst ihr, warum Gott jetzt ein Volk wieder zurückruft von der ganzen Welt zurück nach Israel? Wisst ihr, warum? Was will er mit uns da machen? So einen ganzen Haufen Juden auf einem Platz, gar nicht so einfach. Aber er hat einen Grund dafür. Ja, natürlich, da wird sich die Verheißungen erfüllen. Gott hat das verheißen, dass er uns verstreuen wird, aber er wird uns eines Tages auch wieder einsammeln in unser Land. Aber warum? Was will er mit uns dort? Was hat er vor? Wir Juden kehren aus all den Nationen, vor allem vier Enden der Welt momentan zurück für die Erfüllung von einem Vers, von einem wichtigen Ereignis. Sacharja 12, Vers 10. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Dafür bringt Gott uns jetzt aus allen Nationen zurück in unsere Heimat. Für diesen Moment, für diesen Augenblick, dass wir Jesus als unseren Messias, dass wir sehen, den wir durchbohrt haben. Wer hat Jesus durchbohrt? Das jüdische Volk. Wo wird Jesus zurückkehren? Nach Jerusalem. Das heißt, wir müssen ja alle da sein. Deswegen holt er uns. Sonst würde Jesus ja da allein stehen. Ja, dafür, das ist der Grund, warum er uns jetzt sammelt, damit wir da sind, für das Wiederkommen Jesu. Damit wir auf ihn schauen, den wir durchbohrt haben. Und dann dieses Aha-Effekt, wie auch die Brüder von Josef hatten, als Josef seine ägyptische Maske abgenommen hat. Und auf einmal, hey, das ist ja unser Bruder. Die Ägypter haben aus Josef solch einen Ägypter gemacht, dass seine eigenen Brüder ihn nicht mehr wiedererkannt haben. Und so haben die Christen aus Jesus einen Christen gemacht, dass seine eigenen Leute ihn nicht mehr wiedererkennen heute. Aber das ändert sich in den letzten 70 Jahren, ändert sich, und wir sehen, wir können fast feststellen, wie Christen und Juden sich wieder entgegenkommen. Juden in Israel entdecken langsam, dass es doch Christen gibt, die sie lieb haben können. Und Juden auf der anderen Seite, die Christen auf der anderen Seite, seit der Staatsgründung Israels, seit der Wiedervereinigung Jerusalem, vor 50 Jahren, seitdem Jerusalem zum ersten Mal nach 2000 Jahren wieder in jüdischen Händen ist, und all diese Geschehen und die Rückkehr der Juden, dass da Gott noch etwas vorhat mit dem jüdischen Volk. Und die Christen fangen an, ihre jüdischen und hebräischen Wurzeln wieder zu suchen und zu finden. Was 2000 Jahre lang auseinandergegangen ist, findet sich langsam wieder zurück. Und alles spitzt sich auf dieses freudige Ereignis, wenn Jesus wiederkommen wird. Und dann werden sie auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Und dann geht es erst richtig los. Und auch für diesen Augenblick bringt Gott jetzt sein ganzes Volk zurück nach Israel. Für das Wiederkommen unseres Herrn Jesus. Und stellt euch mal vor, wem das am wenigsten gefällt. Der Teufel, der will das verhindern. Der hat nämlich auch versucht, das erste Kommen Jesu zu verhindern. Und jetzt versucht er, das zweite Kommen Jesu zu verhindern. Beim ersten Mal hat er es nicht geschafft. Und jetzt versucht er es beim zweiten Mal auch. Und woher weiß ich, dass er dahinter steckt? Weil wir sehen den gleichen Grund, warum die Welt damals gegen Israel war, ist auch heute. Das steht alles in der Bibel. Wann hast du das letzte Mal im Buch Nehemia gelesen? Tja, lest mal wieder im Alten Testament. Ich weiß, irgendwie spüre ich hier, wenn ich hier rumreise in Europa, dass in den Gemeinden so das Alte Testament ein wenig vernachlässigt wird. Ja, das ist ja alles, das sind ja Geschichten vom jüdischen Volk, da gehöre ich ja nicht ganz dazu, und diese Gesetze, dann muss ich ja gesetzlich werden. Nein, 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 ich bin ja frei vom Gesetz, ich bin auch frei vom Gesetz. Aber Alte Testament und Neue Testament ist ein Wort Gottes. Das eine ist nicht weniger relevant oder wichtiger als das Neue Testament. Es gäbe kein Neues Testament ohne das Alte Testament. Und das solltet ihr wissen. Nein, ihr müsst jetzt nicht alle Koscher essen und ihr könnt weiter eure Schinken essen. Darum geht's nicht. Keine Angst. Aber ihr solltet das kennen. Wisst ihr, eines Tages, wenn Jesus wiederkommen wird, werdet ihr jedes Jahr nach Jerusalem pilgern, um Jesus Christus anzubeten. Jährlich. Da steht verheißen. Sacharja 14. Alle Nationen werden Jesus anbeten in Jerusalem. Und im gleichen Vers steht auch, und ihr werdet auch das Laubhüttenfest feiern. Tja, wie feiert man das Laubhüttenfest? Das steht im Alten Testament. das müsste man, das sollte man sich schon mal ein bisschen erkundigen. Sonst steht der da dumm da. Was mache ich denn jetzt? Wie baut man denn so eine Hütte? Ja, dafür ist es wichtig. Die müsst ihr jetzt nicht hier bauen, aber könnt ihr schon vorbereiten. Paulus sagt in Kolosser 2, Vers 16 und 17, dass alle jüdischen Feiertage aus dem Alten Testament, 3. Mose 23, dass all diese Feiertage nur ein Schatten sind, aber das Wesentliche ist Jesus Christus. Das heißt, was wir alle die 1000 Jahre gefeiert haben und noch feiern in Israel, das ist nicht das Eigentliche. Das ist nur ein Schatten, ein Hinweis auf das, was sich durch Jesus erfüllt hat und erfüllen wird. Das heißt, wenn du die jüdischen Feiertage kennst, das bestätigt deinen christlichen Glauben. Weil das nur ein Schatten ist von dem, was sich durch Jesus erfüllt hat. Deswegen nicht Alte Testament so beiseite legen, das ist ja alt, das ist nicht alt, das heißt nur so. Ganz wichtig. Ich habe hier mal eine Bibel mitgebracht, die ist neu rausgekommen. Komplette Bibel, Alt- und Neues Testament mit Deutsch und Hebräisch. Eine Spalte Deutsch, eine Spalte Hebräisch. Ich weiß, ja, was soll ich damit? Ich kann nicht Hebräisch. Ja, du kannst nicht Hebräisch, weil du die nicht hast. Die musst du haben, da kannst du lernen. Nein, aber manche können so ein paar Worte hier oder da, aber das ist wichtig. Die deutschen Übersetzungen sind alle gut, ob Schlachter, ob Luther. Die einen sind ein bisschen besser hier, die anderen ein bisschen. Ich kann auf keinen hinweisen, die ist besser, die sind. Die einen Verse sind von der Übersetzung her hier und die anderen ein bisschen besser da. Aber hier und da gibt es kleine Unterschiede. Zum Beispiel, nur ich gebe euch mal ein Beispiel, macht es euch mal ein bisschen geschmackhaft, die hebräische Sprache. Zum Beispiel die Geschichte mit Noah. Da sagt Gott zu Noah, in eurer Bibel, in der deutschen Bibel, in allen Übersetzungen fast, sagt Gott zu Noah, geh in die Arche. Im hebräischen Text steht, bo, in die Arche. Bo auf Hebräisch heißt, komm in die Arche. Und das ist ein Unterschied, ob Gott dich irgendwo hinschickt oder ob Gott dich zu sich ruft. Und ich glaube, Gott schickt uns nicht in irgendein Königreich, er ruft uns in sein Reich hinein. Und das sind so kleines, dieses Wort Bo hat zwei Buchstaben. Kleines Wort, aber hat schon einen ziemlich großen Unterschied von der Bedeutung. Und das ist einfach interessant, solche Punkte, solche Wörter mal ein bisschen nachzuschlagen, mal zu sehen, was da wirklich steht. Und das macht einfach die Sprache interessant. Und hier haben manche Übersetzer das so ein bisschen nicht ganz genau genommen. Aber mit dieser Bibel könnt ihr das wieder besser richtig lesen. Auf alle Fälle, warum wollte ich das sagen? Eigentlich wegen Nehemia. Wann hast du Nehemia letztes Mal gelesen? Lies mal heute Abend Kapitel 4 bis 6. Du würdest denken, du liest in der heutigen Tageszeitung in Bezug auf Israel. Da steht im ersten Vers, als aber die Araber und die Ammoniter und Aschduditer, das waren alle Nachbarvölker von Israel, hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt und dass die Lücken sich zu schließen begannen, da wurden sie sehr zornig. Wir sehen also, was machte die Nachbarvölker zornig auf die rückkehrenden Juden nach Jerusalem? Nicht die Politik der Juden, nicht das Benehmen der Juden, dass sie irgendwas getan haben, nicht weil sie was weggenommen haben. Was sie zornig machte, war, weil sie hörten, dass die Wiederherstellung der Mauer von Jerusalem fortschritt. Die Wiederherstellung Jerusalem machte sie zornig. Was macht die Nationen heute zornig auf Israel? Die Siedlungspolitik. Das ist doch der Hauptgrund, warum die Welt uns so sehr hasst. Die Siedlungspolitik, die Siedler, die das Land gestohlen haben. Ich habe 20 Jahre in so einer Siedlung gewohnt und glaubt mir, das macht nicht sehr viel Spaß. Das ist zwischen 40 bis 45 Grad im Sommer. Ständig Staub, mitten in der Wüste. Da müssen die Frauen ständig Staub putzen. Und die Welt hat mich betrachtet als Hindernis für Frieden, aber keiner würde da anstelle von mir wohnen. Da wächst nichts. Da gibt es nur Staub und Hitze. Aber das ist der Grund, warum sich jeder auf der Welt berechtigt fühlt, gegen Israel zu sein. Das Hindernis. Fragt man die Leute auf der Straße, warum sie gegen Israel sind. Ja, die bauen ja die Siedlungen. Wegen der Siedlungspolitik. Das ist der Hauptgrund, warum die Welt heute zornig ist auf Israel. Aber diese jüdischen Siedlungen sind genau die Wiederherstellung, von denen die Propheten sprechen. Von denen Petrus spricht in Apostelgeschichte 3. Von der Wiederherstellung, die kommen wird. Bevor Jesus wiederkommen wird. Und so sehen wir, dass hier der gleiche Feind, der Teufel, dahinter steckt. Und der gleiche Grund, warum sie zornig sind. Und wenn du wissen möchtest, wie das ausgehen wird, ob wir es schaffen werden oder ob vorher man uns vernichten wird, dann musst du einfach die Geschichte ein bisschen weiterlesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und dann müssen wir weiterlesen in Nehemia Kapitel 6, Vers 15. Und da steht über die rückkehrenden Juden damals aus Babylon: und die Mauer wurde fertig. Sie haben es geschafft. Als aber alle Feinde dies hörten und alle Nationen rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auf einmal erkannten die Völker, wann? Erst nachdem die Mauer fertig war. Erst nach der Wiederherstellung. Aber es kommt der Tag, wo die Völker erkennen werden, dass ja, der Siedlungsbau ist ein göttliches Werk. Ein göttliches Werk, was der Teufel verhindern wollte. Weil nach der Wiederherstellung damals, spüren wir mal ein bisschen zurück. Damals hat Gott uns erstmal, hat uns schon zweimal aus dem Land geschickt. Jedes Mal, wenn wir böse sind, ungehorsam sind, dann schickt er uns raus. Und dann nach ein paar Jahren holt er uns wieder. Damals war es nach 70 Jahren, heute wird nach 2000 Jahren, beim nächsten Mal, wird er nicht nächstes Mal sein. Es wird immer mehr. Aber letztes Mal, als wir in Babylon waren, hat Gott uns schon nach 70 Jahren zurückgerufen. Wisst ihr, warum nach 70 Jahren? Weil ein paar hundert Jahre später kam Jesus zum ersten Mal. Und die Propheten haben verheißen, dass der Erlöser, der Messias, kommen wird, aus dem jüdischen Volk in der jüdischen Stadt Bethlehem geboren wird. Das heißt, wir mussten ja schon da sein. Wir mussten ja Jerusalem und Bethlehem wiederherstellen, damit sich das erfüllen kann. Dafür hat Gott damals die Juden schon 70 Jahre nach der Diaspora in Babylon zurückgerufen nach Israel. Und das wollte der Teufel verhindern damals. Und jetzt passiert dasselbe. Und jetzt ruft er uns zurück für das zweite Kommen und wieder versucht der Teufel, das zu verhindern. Mit dem gleichen Grund. Was sie damals zornig machte, macht sie auch heute zornig. Aber das wird ein Ende haben, aber leider erst nachdem die Mauer fertig ist, nachdem Israel wiederhergestellt ist, nachdem die Siedlungen wieder gebaut sind. Das hätten wir jetzt besser gebrauchen können. Dann werden sie erkennen, dass dieses Werk, ja, die jüdischen Siedlungen, die heute so verpönt sind, dass das eigentlich die Wiederherstellung ist, ein göttliches Werk, von dem Gott in der Bibel verheißen hat. Und dieses Land Israel, welches so verpönt ist und von der Welt gehasst wird, ist das einzige Land, wo Gott noch eine Zukunft für die Menschheit vorbereitet. Und das müssen wir verstehen. Israel ist ein Land der Vergangenheit, Gegenwart, aber auch der Zukunft. Und wir hier Christen und wir als messianische Juden, aber besonders ihr Christen, habt eine wichtige Aufgabe. Wir haben am Anfang gesagt, dass Gott sich das jüdische Volk auserwählt hat als Werkzeug, damit das Evangelium zu euch kommt. Ist doch angekommen, oder? Ja, sonst wärt ihr ja nicht hier. Also wenn nicht, dann sehen wir uns im Himmel nicht wieder. Es gibt nur einen Weg in den Himmel und das ist durch Jesus Christus. Da gibt es keine Ausreden, keine Umwege, keine Abkürzungen, nur durch Jesus Christus. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, bitte warte nicht auf den morgigen Tag, weil du weißt nicht, was der morgige Tag mit sich bringen wird. Du weißt nicht, ob du bis morgen leben wirst. Mach diese Entscheidungen, das entscheidet, wo du hingehst. Und von dem Moment an, wo du dein Leben in Jesus übergeben hast, bist du auch auserwählt von Gott. Auch als Werkzeug. Das heißt, er will dich auch gebrauchen. So wie er das jüdische Volk auserwählt hat als Werkzeug, damit du erlöst wirst, so bist du jetzt auserwählt, auch als Werkzeug, um zu helfen, dem jüdischen Volk zu überleben und auch zu Jesus zu finden. Weil wo es einen physischen Kampf gibt, da gibt es auch einen geistlichen Kampf. Das ist überall so. Wo es einen physischen Kampf stattfindet, da findet auch ein geistlicher, dämonischer, unsichtbarer Kampf statt. Und Israels, wenn wir angegriffen werden mit Panzern und mit Raketen, dann können wir uns nur mit den gleichen Waffen wehren. Aber mit Panzern und Raketen können wir nicht gegen die bösen Mächte der Bosheit die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen schießen, wie es in Epheser steht. Geht nicht. Funktioniert nicht. Und Israel ist momentan geistlich noch tot. Weil laut Hesekiel die Ausgießung des Heiligen Geistes auf das jüdische Volk wird kommen erst, wenn Israel wiederhergestellt ist, wenn der Körper vollständig ist. Und wir sind noch im Aufbau. Das heißt, Israel ist geistlich noch tot. Und deswegen haben wir keine geistlichen Abwehrwaffen, obwohl dieser geistliche, unsichtbare Kampf existiert. Parallel zu dem physischen Kampf gegen Israel. Da haben wir tolle Waffen. Aber das reicht nicht. Mit diesen Waffen, die kannst du nicht gegen böse Dämonen des Teufels schießen. Und deswegen hat Gott sich ein geistliches Volk auserwählt als Werkzeug. Und das seid ihr. Auch in diesem Bezug gibt es ein physisches Volk Gottes und ein geistliches Volk Gottes. Physisches Volk Gottes ist das Volk, das jüdische Volk in Israel, was noch nicht, wo die Ausrichtung des Heiligen Geistes noch aussteht. Und ihr seid das auserwählte geistliche Volk Gottes. Wir gehören zusammen. Und so hat Gott euch auserwählt, weil er euch als Werkzeug gebrauchen möchte, um den geistlichen Kampf, den wir momentan noch nicht übernehmen können, mit unserem Panzerchen, damit ihr den geistlichen Kampf übernehmt, weil der existiert. Ohne eure Gebete für Israel, geistlichen Kampf an der Seite Israels, können wir einpacken. Haben wir keine Überlebenschancen. Wir haben in Jerusalem stehen noch 8 Olivenbäume aus der Zeit Jesu. Also noch mehr Olivenbäume, aber 8 aus der Zeit Jesu. Die sollen angeblich 2000 Jahre alt sein. Die haben große, dicke Stämme, 2,5 Meter breite Stämme. Und das ist im Garten Gethsemane. Und all die Kirschen, die daneben standen und die Mönche darin, die haben dafür gesorgt, dass diese Bäume ständig zu pflegen. Und all die Jahre. Und deswegen haben sie so lange ausgehalten. Also ja, 2000 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber 1500 gleich ist schon ziemlich sicher. 2000 verkauft sich besser. Auf alle Fälle, was die Bäume aus der Zeit Jesu am Leben erhalten hat, all die tausende Jahre, war nichts anderes als die von den Mönchen hineingepfropften wilden jungen Zweige in den alten Stämme. Die jungen Zweige, die ständig all die Jahre hineingepfropft wurden, in den alten Stamm, haben dafür gesorgt, dass der Saft da weiter durchläuft und dass die Wurzeln am Leben bleiben. Paulus hat sich aber was gedacht, wenn er in Römer 11 das jüdische Volk als die Wurzel bezeichnet hat und die Nationen, die Christen aus den Nationen, euch als hineingepfropfte Zweige. Ihr habt eine Aufgabe. Ohne hätten sie diese Zweige nicht hineingepfropft in den Stamm, würde die Wurzel aussterben wie alle anderen Bäume. Aber diese Zweige haben dafür gesorgt, dass die Wurzel am Leben bleibt. Natürlich haben sie auch Kraft bekommen von der Wurzel in die Zweige, damit sie schön blühen. Aber die haben dafür gesorgt, dass das da ständig die Maschine still weiterläuft. Und so hat sich Paulus was gedacht. Deswegen habt ihr eine Aufgabe, den geistlichen Kampf an der Seite Israels zu übernehmen, sonst können wir einpacken. Gott hatte immer einen Überrest, immer eine Gruppe Christen, die das richtig, biblisch, geistlich richtig verstanden haben und für Israel gebetet haben. Und an der Seite Israels den geistlichen Kampf übernommen haben, damit die Wurzel überlebt. So wie die hineingepfropften Zweige. Das ist eure Aufgabe. Dafür unter anderem hat Gott euch auserwählt als Werkzeuge. Deswegen lasst euch gebrauchen, das ist eure Aufgabe. Nichts vom Zurücklehnen, mal sehen, wie Gott das schon alleine schafft. Was kann er mich denn, kleines Schräubchen, irgendwo für seinen großen Heilsplan gebrauchen? Das ist kein göttlicher Gedanke. Dafür hat Gott dich auserwählt, damit du teilnimmst an seinem Heilsplan. Als Werkzeug. Wenn er die Jungen gebrauchen konnte, damit das Evangelium zu deiner wichtigste Botschaft zu dir kommt, dann kann er dich auch gebrauchen, um jetzt zu helfen, dass Israel durchhält bis zu diesem Tag, wo sie auf ihn schauen werden, sie den Durchbruch haben. Damit der Feind es nicht schafft, Israel vorher zu vernichten, was er sich so sehr wünscht. Das ist eure Aufgabe. Und ihr habt noch eine Aufgabe. Und das ist, dann komme ich zum Schluss. Das ist aber noch eine wichtige Aufgabe. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Das steht in Jesaja 40, Vers 1. Da steht nicht, tröstet mein Volk, wenn mein Volk lieb und brav sich benimmt. Da steht nicht, tröstet, tröstet mein Volk, wenn du mal gut drauf bist, gute Laune hast. Oder wenn die Israelis sich so benehmen, wie die UNO es von uns verlangt. Da steht da nicht. Da steht, tröstet, tröstet mein Volk, spricht dein Gott. Gott fragt dich gar nicht. Das ist ein Befehl. In Befehlsform. Und er betont das sogar doppelt. Und wenn er doppelt sagt, tröste, tröste, dann sollte uns das ein rotes Lämpchen aufleuchten, wie wichtig das ist in Gottes Augen, dass du als Christ das jüdische Volk tröstest und lieb hast. Wisst ihr, was ihr damit erreicht, wenn ihr das jüdische Volk lieb habt und ihnen einfach Liebe zeigt, dann zeigt ihr dem jüdischen Volk das, den richtigen Jesus. Das jüdische Volk hat 2000 Jahre den falschen Jesus von den Christen vorgelebt bekommen. Warum soll ein Jude, der 2000 Jahre lang auf verschiedenen Arten gehasst, verfolgt, getötet wurde, warum soll er auch für möglich halten, dass dieser Jesus, der bald auf dem Ölberg stehen wird, gekommen ist, um die Juden zu erlösen? Nein, das hat sich hineingebrannt in das jüdische Gehirn. Denkweise, denn dieser Jesus hasst uns, der ist nur da, um uns zu töten, verfolgen, vergasen. Das hat sich eingehängt, das kann man nicht mal so schnell mit einem Delete-Knopf wie beim Computer löschen und verändern. 2000 Jahre Erfahrungen. Das kann nur zerbrochen, diese hohe, aufgebaute, 2000 Jahre aufgebaute Mauer kann nur durch Liebeswerke zerbrochen werden. Und deswegen sagt Gott, tröstet, tröstet, mein Volk, spricht dein Gott. Und dann passiert das, was zwei Verse danach steht. Bereitet unserem Herrn den Weg. Denn mit deiner Trost und Liebe für das jüdische Volk hilfst du einem Juden umzudenken von einem Verfolger Jesus auf einen Erlöser Jesus. Sonst würden sie es nie für möglich halten. Und deswegen ist Gott das so wichtig. Und deswegen tun wir diesen Dienst, um die Christen wachzurütteln, damit wir so viel wie möglich Juden erreichen und ihnen zeigen können, den richtigen Jesus vorleben können, den sie 2000 Jahre nicht kennengelernt haben. Von Menschen, die sich Christen nannten. Und deswegen haben wir auch ein ganz wichtiges Projekt, was ich vorstellen möchte. Wir haben euch nicht vergessen. Das hat schon 4000 Leben berührt. Wir haben schon 4000 Holocaust-überlebende Menschen helfen oder trösten oder ermutigen können. Wir haben euch nicht vergessen. Wisst ihr, die größte Not der Holocaust-überlebenden Juden ist Einsamkeit. Die haben ihre Angehörigen im Holocaust verloren, leben in Israel in einer kleinen 20-30 Quadratmeter Zimmerwohnung und das ganze Leben dreht sich vom Bett zum Tisch, zum Bad, da, können nicht raus, können vielleicht schon, aber sind schon alt, kennen keinen, keiner kommt sie besuchen, keiner interessiert sich und das ist die größte Not, sie brauchen kein neues Auto, sie brauchen keine Suite, sie brauchen kein Luxusleben, aber die größte Freude für sie ist, wenn sich jemand mal für sie interessiert oder anruft. Und da haben wir ein Team aufgebaut, Entschuldigung, wo wir wöchentlich vorbeikommen, immer so am Freitag, vor Schabbateingang, bringen Blumen vorbei, interessieren uns, wie es ihnen geht, und dann hier reden wir ein bisschen, kriegen wir einen Tee, und dann zeigen sie uns, hier klappert was, und hier muss das repariert werden, und so, und tropft ein Wasserhahn, und dann tatsächlich, nächste Woche schicken wir jemanden, und der repariert das klopfende Fenster, oder den tropfenden Wasserhahn. Das können die kaum begreifen. Die haben an uns gedacht, die haben uns nicht vergessen. Der kam wirklich, ich habe ihm das letzte Woche gesagt, und die kamen wirklich und haben jemanden geschickt. Die haben uns, der Wasser kann weiter tropfen und das Fenster kann weiter klopfen. Das hören die kaum noch. Das geht nicht darum, aber es geht darum, dass du sie nicht vergessen hast. Das berührt sie so sehr, das erfreut sie so sehr. Sie halten uns wortwörtlich an den Armen fest und betteln, dass wir für noch eine Tasse Tee und noch eine Tasse Tee dort bleiben. Seitdem habe ich angefangen, Tee zu trinken. Das ist wirklich so. Und ich habe mir vorgenommen, jeden Freitag nehme ich auch einen von Ihnen mit mir in ein Café und lade ihn ein zum Café, nehme ihn mit, bringe ihn zurück, höre mir 2 Stunden seine Lebensgeschichte an. Hochinteressant. Und er ist happy, dass jemand ihn mal rausnimmt und ihm mal zuhört. Das ist alles, was sie brauchen. Damit berührst du die Herzen von diesen Leuten, die so viel leiden mussten, nur weil sie Gottes Volk waren und sind. Und deswegen liegt es mir ganz besonders am Herzen, dieses Projekt. Wir haben euch nicht vergessen. Und hier geht es um persönliche Beziehungen, einfach ihnen zu zeigen, dass da jemand an sie denkt. Wir haben am Infotisch Prospekte ausliegen, könnt ihr euch gerne mitnehmen, könnt ihr sehen, vielleicht könnt ihr da auch demnächst regelmäßig mithelfen. Das ist ein wichtiges Projekt. Noch ein Projekt, darf ich kurz vorstellen? Dann bin ich fertig, ja? Das ist ein ganz neues, aktuelles, deswegen ist das der Flyer noch ein bisschen amateurisch, das ist ganz frisch. Spielplatz der Freundschaft für jüdische und arabische Kinder. Ich habe früher als 14-Jähriger, 15-Jähriger, haben wir draußen mit Araber gespielt. Und das ging. Und das war toll. Und da gab es immer da, wo wir gespielt haben und Streiche angestellt haben und so weiter, da gab es so Wassermelonenbuden im Sommer. Und bis spät nachts waren die offen. Und dann waren wir bis 10, da haben wir da rumgesessen und haben ein bisschen Geld bekommen von den Eltern, konnten wir Wassermelone kaufen. Und dann saßen wir da und haben uns Bruce Lee-Filme angesehen, die da oben mit einem schrecklichen Ton da abgespielt wurden. Das war damals so. Das war vor vielen Jahren. Jetzt bin ich schon. Wow, ich bin echt viel zurück. Über 30 Jahre zurück. Auf alle Fälle, wir haben mit den Kindern dort zusammen gespielt. Das war gar kein Thema. Das heißt, für mich, ich sehe eine Möglichkeit, es ist möglich, mit Arabern in Frieden zu leben. Und diese Araber, die mit mir gespielt haben, die wissen auch, es ist möglich, mit uns zu spielen. Es ist möglich, Frieden zu haben mit uns. Aber die neue Generation, die während der Intifada aufgewachsen ist, wo das nicht mehr so möglich war, die kennt gar keine Möglichkeit des Friedens mit den jüdischen Kindern oder mit Juden. Die haben das nie erlebt. Die können sich das nicht vorstellen. Und das ist schade. Und ich weiß aus Erfahrung, dass das möglich ist. Und das sät Friedensoptionen, also Friedensmöglichkeiten in die Herzen der Juden und der Araber. Und wir genau auf diesem Spielplatz, den wir wieder neu aufbauen wollen, haben wir früher auch mit den Arabern gespielt. Der befindet sich zwischen dem jüdischen Viertel, jüdischen Wohnviertel und arabischen Wohnviertel. Und der schon jahrelang ist er verrottet, ist er veraltert, darf man den nicht mehr betreten. Wegen Intifada, wegen nichts. Und jetzt haben wir nach langem Kampf von der Stadtgemeinde Jerusalem die Genehmigung bekommen, den wieder neu aufzufrischen, aufzubauen. Und das wollen wir demnächst machen. Hoffentlich schaffen wir es noch bis vor den Feiertagen. Da haben wir auch einen Prospekt ausgelegt. Nehmt euch das mit, da sieht man ein paar Bilder, wie das vorher aussah, wo der ungefähr ist. Und da könnt ihr auch mithelfen. Da könnt ihr eine Schaukel spenden, da könnt ihr eine Rutschbahn spenden oder einen Teil davon. Aber irgendwie mithelfen, damit der wirklich jetzt bald aufgebaut wird. Und dass wir wieder zusammenspielen, die Kinder. Die Politiker, die kriegen das nicht gebacken, Frieden zu machen. Die versuchen das und das funktioniert nicht. Aber lass die Kinder beginnen. Wenn die Kinder sehen, es ist möglich, Frieden zwischen Juden und Arabern, dann ist das nachher viel einfacher. Und so möchte ich einfach ermutigen, da mitzumachen, einfach hinter Israel zu stehen, nicht weil wir so super toll sind, sondern weil Gott sich dabei etwas gedacht hat. Dann haben wir noch einen Rundbrief. Draußen habe ich so Adressenkarten. Wer meinen Rundbrief noch nicht bekommt, der muss unbedingt sich hier eintragen. Dann ich Ihnen schicke so dreimal im Monat ungefähr so einen Rundbrief. Nicht nochmal Medien, nicht nochmal dasselbe, sondern einfach aktuelle Geschehen in Israel, wie wir sie rein prophetisch, biblisch, heilsplanmäßig verstehen können. Wo wir das einordnen können, was momentan in Israel passiert, laut der Bibel. Und das ist so das Thema von meinen Rundbriefen. Und wenn du möchtest, kannst du dich eintragen, mir das hinten abgeben. Und weil ich so viel Pflege und Vorträge halte, und mit El Al pflege, bekomme ich sehr viele Bonusflüge von El Al. Und so viel kann ich gar nicht in der Luft herumfliegen. Dann habe ich mich entschlossen, ein paar von denen zu verschenken, beziehungsweise zu verlosen. Und alle 3 Monate darf meine jüngste Tochter, die ist 9, eins von diesen gesammelten in den letzten 3 Monaten rausziehen und dann kannst du einen Freiflug nach Israel gewinnen. Aber auch zurück wieder. Aber das wäre doch was. Das wäre doch was. Aber mach das bitte nicht nur wegen dem Freiflug, sondern mach das wegen der Sache. Es ist wichtig. Ihr habt eine Aufgabe. Gott hat euch auserwählt als Werkzeug. Und ein Werkzeug will man gebrauchen, nicht in den Schrank stellen. Dafür hat Gott euch auserwählt. Ihr könnt auf der einen Seite den geistlichen Sold, das ist eure Aufgabe, den geistlichen Kampf an der Seite Israels übernehmen, damit wir überleben, bis wir den Heiligen Geist empfangen, also die Juden, die noch nicht an Jesus glauben, bis es soweit ist, brauchen wir eure Hilfe, damit die Wurzel am Leben bleibt. Und zweitens, bereitet unserem Herrn den Weg und zeigt dem jüdischen Volk, dass es Christen gibt, die sie lieb haben können, damit sie es für möglich halten, dass von diesem Jesus auch Liebe und Erlösung kommen kann. Und es gibt so viele Juden in Israel, die noch nie einen liebenden Christen erlebt haben, die sich das nicht vorstellen können, dass es Christen gibt auf der Welt, die Juden lieb haben. Es gibt noch viele von ihnen, die so denken. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir wissen, Jesus kommt bald wieder. Das heißt, wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber nicht mehr viel Zeit. Deswegen müssen wir uns dran halten. Also, Jesus kommt doch bald wieder, oder?
Ja.
Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube, er ist schon unterwegs. Amen. Amen. Und Gottes Segen. Segnet euch gerne mit dem aaronitischen Segen. Ja, dann muss man dazu aufstehen. Ich brauche es nicht zu übersetzen. Ich kann das ja auf Hebräisch machen, ne?
Ja.
Ihr wisst ja. Yevarechem Adonai v'yishmochem. Ya'er Adonai panav elechem v'yichunchem. Yisa Adonai panav elechem v'yasem lachem shalom. Shlomo shel Adonenu Yeshua HaMashiach. Amen.
Amen. Amen.